Nemamo pravo da uništavamo živote većeg broja ljudi nego što je to bilo predviđeno prvobitnim planovima.
Noje svom Bala Bala Balkan, Palava un polemik, mit dem Schwerpunkt Südosteuropa, mit Krsto Lazarević und Daniel Majić.
Krsto, ich weiß nicht, ich bin in letzter Zeit so ein bisschen down, so melancholisch, ich weiß nicht, weißt du, irgendwie geht's mir nicht gut. So, seit letztem Monat.
Oh Mann, ey, das muss etwas mit deiner kroatischen Herkunft zu tun haben. Ich glaube, es geht vielen Menschen aus Kroatien ab derzeit nicht so gut. Gerade diejenigen, die sehr stolz darauf sind, dass sie aus Kroatien sind.
Ich weiß nicht, worauf du da genau anspielen willst. Mir geht's nicht gut, weil wir demnächst, also jetzt irgendwie in den nächsten Jahren wahrscheinlich keinen schönen Klassenausflug mehr nach Bleiburg machen werden.
Ja, Mann, Bleiburg. Bleiburg ist nicht mehr, ne? Ist nicht mehr. Und wer hat es zuerst gemeldet? Wer wusste es zuerst?
Tja. Ich würde sagen, der Podcast eures Vertrauens.
Ja, Neues vom Ballaballa Balkan, der Podcast für Exklusivmaterial. Bei uns erfahrt ihr es zuerst.
Breaking Ballaballa, kann ich dazu nur sagen.
Die Süddeutsche hatte ja auch den Anstand, uns zu zitieren und zu sagen, dass wir es als Erster.
Im Gegensatz zu allen anderen Medien. Leute, die es nicht mitgekriegt habt, ihr geht bei uns im Feed einfach ein bisschen zurück und da seht ihr, dass wir zum ersten Mal so etwas wie eine Exklusivmeldung hatten. Unter uns gesagt, ganz so exklusiv war sie dann nicht, weil andere Medien hatten das wahrscheinlich genau zum selben Zeitpunkt wie wir. Nur wir sind als Erste damit rausgegangen, nämlich, dass das Ustascher Treffen in Bleiburg verboten wird. Die meisten von euch dürften es gehört haben. Wer es nicht getan hat, es sind 10 Minuten, da erläutern wir euch nochmal die Hintergründe. Natürlich empfehlen wir euch auch nochmal unsere Ballaballa Bleiburg-Folgen. Ja, die sind legendär, oder Christo?
Die sind wirklich sehr gut und die solltet ihr euch nochmal anhören. Und ich muss sagen, es ist keine gute Zeit für kroatische Patrioten. Ich meine, Bleiburg fällt aus, der Koks-Nazi ist insolvent, es wird einfach nicht besser. Aber zum Glück haben sie einen sozialdemokratischen Präsidenten, der sich den Leuten annimmt. Aber darüber reden wir, glaube ich, ein anderen Mal.
Darüber müssten wir eigentlich über Zoran Milanović, der wird heute noch zu, auf den kommen wir auch noch zu sprechen heute, auf jeden Fall. Aber über den könnte man auch eine eigene Sendung machen. Einfach nur mit dem Unsinn, den er labert. Aber das, ja, das lassen wir jetzt mal. Aber sag mal, bist du da nicht mitführend? Denn wie ich in Folge unserer Bleiburg-Berichterstattung lesen musste, bist du ja auch Kroate. Österreicher kroatischer Herkunft.
Ich bin Österreicher kroatischer Herkunft. Das fand ich sehr listig. Ich glaube, es war das T-Portal oder so. Das fand
listig
ich gut,
das oder
zu
lustig?
Lesen.
Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Beides wahrscheinlich.
Lustig, nicht listig. ja, fand ich gut. Ich denke halt auch, also wer hat das geschrieben? Also es muss schon jemand sein, der bei meinem Namen kein Red Alert hatte, der so war, Moment, das ist kein kroatischer Name.
Ja, also es ist ein kroatisches Portal, das es geschrieben hat. T-Portal HR.
Sehr interessant. Also ja, vielleicht dachten die, ich bin serbische Minderheit in Kroatien, kann ja auch sein. Also, ja, ich bin, ja, das mit den Kroatien hat mich überhaupt nicht, das fand ich okay, aber dass sie gesagt haben, dass ich Österreicher bin, fand ich schon ein bisschen hart.
Falls es sich tröstet, ich bin ja auch Österreicher kroatischer Herkunft. Aber das ist schon geil. Ein kroatisches Portal, bei dem irgendwie bei Krsto Lazarević irgendwie nicht irgendwie aufleuchtet, dass das möglicherweise nicht kroatischer Herkunft ist, der Name ist schon, ich meine, wie soll es sich noch nennen, ja? Srboljub Srbović oder was, also.
Srban Srbović. Aber die kroatischen Rechten haben uns richtig benannt.
Oh ja, das stimmt. Aber keiner hat es hingekriegt, den Podcast richtig zu benennen. Wir informieren da immer nur als der Podcast Ballaballa. Okay, kann man machen.
Ballaballa Balkan finde ich als Abkürzung gut. Mein Neues von Ballaballa Balkan ist auch wirklich ein bisschen lang, aber nur Ballaballa ist ein bisschen gemein.
Ja. Neues von Ballaballa Balkan ist überhaupt nicht zu lang. Das ist ein Quatsch.
Ja. Apropos Neues vom Ballaballa-Balkan, ich habe auch gehört in unserer letzten Kurzfolge, dass es mit der Pressefreiheit an der kroatisch-bosnischen Grenze gerade nicht so weit her ist.
Machen also weiter hier mit der Eigenwerbung.
Ja, wir haben 2 kleine Folgen gemacht zwischen unseren großen Folgen. Das ist ja ungewöhnlich, das machen wir auch nicht so oft.
Das war, genau.
Wir sind einfach engagierte Leute und außerdem kann man eh nicht mehr viel rausgehen.
Ja. Aha. Nee, Leute, auch die zweite, ja, wie nennen wir es denn jetzt, Kurzfolge, die wir innerhalb der letzten 4 Wochen veröffentlicht haben, seit unserer Vukovar-Sendung, ist auch sehr interessant, ist ein Interview mit dem Tagesspiegelredakteur Sebastian Leber. der an der kroatisch-bosnischen Grenze verhaftet wurde, als er illegale Pushbacks dokumentieren wollte und dem dann vorgeworfen wurde, er sei Menschenschmuggler. Ein Vorwurf, der so absurd war, dass ihn sogar die kroatische Staatsanwaltschaft und das Gericht, das dafür zuständig war, abgewiesen haben. Aber die kroatische Polizei hat sich gedacht, na, wir versuchen es mal. Den Rest erfahrt ihr dann.
Genau, den Rest erfahrt ihr. Zwei kleine Details möchte ich noch sagen. Er wurde festgenommen, als er gerade im Grenzgebiet unterwegs war und ein Mädchen geweint hat. Und er die Polizisten mal gefragt hat, ob sie eigentlich das Mädchen geschlagen haben. Oder was da passiert sei. Und die Polizisten meinten, nein, natürlich haben wir keine Gewalt angetan, sie ist nur hingefallen. Deswegen sind sie wahrscheinlich sauer geworden, weil möglicherweise haben die sich da nicht an Recht und Gesetz gehalten, wollten das nicht dokumentiert haben. Das wäre zumindest die naheliegende Vermutung. Und das zweite krasse Ding ist,
möglicherweise. Gab ja in letzten Jahren so wenig Beweise dafür, dass sie irgendwie Gewalt anwenden und Leute illegal wieder über die Grenze drücken.
Das kommt gleich in den News zum Europarat. Und er durfte eine Nacht im Gefängnis verbringen und am nächsten Tag wurde er irgendwie rausgeschickt und dann hat irgendein Paparazzo so ein Foto von ihm gemacht, wo die Polizisten ihn so ein bisschen hart angehen und hart anfassen. Sieht ein bisschen aus wie ein Schwerverbrecher. Und dass die rechten kroatischen Medien darauf abgehen, geschenkt, richtig schäbig ist, dass es auch in Deutschland und Österreich gewisse Medienvertreterinnen gab, die das genauso verkauft haben, dass hier ein deutscher Reporter Leute rumschleust.
Ja, ich habe da unter anderem gehört, dass das ein gewisser Kolumnist einer gewissen deutschen Tageszeitung mit einem Chefredakteur, der gerne rumheult, wenn er irgendwo meint, in einer Persiflage auf sich einen Hitlerbart zu entdecken, den sonst niemand kennt, erkennt. Ja, der soll sich daran auch beteiligt haben. Aber gut, das ist Meinungsfreiheit.
Also Donald Fons von der Welt hat zumindest gesagt, dass er kein Mitleid mit dem Kollegen hat, der da inhaftiert wurde. Wobei Donald Fons sollte man als Journalist vielleicht nicht als Kollegen bezeichnen. Das ist schon ein bisschen zu viel der Ehre.
Na, du könntest das schon. Du verdankst ihm noch die Hälfte deiner Twitter-Followerschaft.
Ja, kann sein. Der Express in Österreich hat es noch gebracht. Das ist übrigens ein Medium, das ÖVP-nah ist und auch schön staatliche Gelder in den Arsch geschoben bekommt. Das sind dann die Leute, die sich freuen, wenn richtige Journalisten eingeknastet werden. Das ist schon ein neues Niveau von schäbig.
Apropos schäbig. Das ist ja schon fast das richtige Stichwort für das Hauptthema. Christo, es geht zurück in die Heimat. Wir reden mal wieder reden wir über Bosnien.
Lepa domovina.
Bosno moja jabuka ucvjet.
Ach, Jarane. Was ist denn so los in der alten Heimat?
Ja, was ist da eigentlich nicht los? Man muss ein bisschen zugeben, wir haben uns um das Thema Bosnien in den letzten Monaten gedrückt, weil es verdammt viel los war und man ständig das Gefühl hatte, es kommt auch nicht zu Ende. Ständig kam noch was dazu. Ja, jetzt ist ja irgendwie mal Jahresabschlusszeit und dann werden wir uns wieder mit Bosnien und mal wieder mit einer Staatskrise befassen, Christo. Aber bevor wir das tun, sollten wir vielleicht noch etwas erledigen?
Den Newsflash.
Kroatien. Kroatien ist dem Beitritt zum Schengen-Raum einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Am 9. Dezember hat der Rat der EU-Staaten entschieden, dass das seit 2013 zur EU gehörende Land die erforderlichen Voraussetzungen für die Anwendung des gesamten Abkommens erfülle. Dies ist die Bedingung dafür, dass der Rat später über die Aufhebung der Kontrollen an Grenzen zu Kroatien und somit über den tatsächlichen Schengen-Beitritt entscheiden kann. Bereits 2019 hatte die EU-Kommission festgestellt, dass Kroatien die entscheidenden Bedingungen erfüllt. Wir erinnern an dieser Stelle daran, dass diese Entscheidung nur wenige Wochen, nachdem Journalisten aus mehreren Ländern einmal mehr illegale Pushbacks und massive Übergriffe auf Geflüchtete an der kroatischen EU-Außengrenze dokumentiert haben, gefallen ist. Wann nun endgültig über den Beitritt Kroatiens zum Schengen-Raum entschieden wird, ist indes noch nicht absehbar.
Kroatien. Das Anti-Folter-Komitee des Europarates veröffentlicht schwere Vorwürfe gegen Kroatien. Aus dem Bericht geht hervor, dass es, Zitat, einen gut etablierten, rechtswidrigen Modus operandi für den Umgang mit Migranten gebe. Ermittlungen werden verschleppt und meist gar nicht aufgenommen. Gegen Polizeigewalt wird nichts unternommen. Ausgehend tut die Gewalt vor allem von der Interventionspolizei. Manche Schutzsuchenden wurden in Unterhose und nackt gezwungen zurückzukehren. Andere berichten, dass sie mit ihrem Kopf vorne an dem Boden liegen und zuhören mussten, wie die Polizisten ihre Waffen laden oder auch mal nahe ihrer Köpfe abfeuerten. Manche Schutzsuchenden berichten, dass sie gefesselt in den Grenzfluss geworfen wurden. Für den Bericht gab es auch forensische Untersuchungen Betroffener, welche zu dem Ergebnis kommen, dass sich die Aussagen der Betroffenen mit den ihnen zugefügten Verletzungen decken. Die kroatische Regierung wollte eine Veröffentlichung verhindern und tat das auch ein Jahr lang. Staatssekretärin Theresia Gras hat dann aber in der kroatischen Öffentlichkeit Teile des Berichts zitiert, um ihn zu diskreditieren. Und weil sie das nicht darf, hat der Europarat entschieden, dass sie jetzt den Bericht veröffentlichen. Gras wollte skandalisieren, dass der Bericht auch Aussagen von NGOs und betroffenen Flüchtlingen enthält und deswegen ihrer Ansicht nach nicht objektiv sei. Kroatiens Präsident Zoran Milanovic beschimpfte die Inspekteure nach der Veröffentlichung als Schädlinge und versuchte, die Gewalt zu rechtfertigen.
Bosnien-Herzegowina. Das Drama Quo Vadis Aida ist von der Europäischen Filmakademie als bester europäischer Film des Jahres 2021 ausgezeichnet worden. Zudem wurden Jasmila Zhbanic als beste Regisseurin und Hauptdarstellerin Jasna Djuricic als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Wie euch Christo schon in einer unserer Kurzepisoden erklärt hat, handelt Quo Vadis Aida von dem verzweifelten Versuch einer bosnischen UN-Dolmetscherin, 1995 ihren Mann und ihre Söhne vor dem Genozid in Srebrenica zu retten. In der Begründung der Jury heißt es nun unter anderem, der Regisseurin gelingt es, dieses Drama in einer perfekt ausgearbeiteten Erzählung zu entfalten, die zugleich fesselt und erschreckt. Die Hauptfigur wird in eine Rolle geworfen, die sowohl den Schmerz des Exils als auch die Last der Verantwortung heraufbeschwört. Der Europäische Filmpreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Die mehr als 4000 Akademiemitglieder stimmen über viele Preisträgerinnen und Preisträger ab, ähnlich wie bei den Oscars in den USA. Er ist mit einem Preisgeld von 15.000 Euro dotiert.
Serbien. In Westserbien bei Loznica will das Unternehmen Rio Tinto eine Lithiummine bauen. Doch im ganzen Land gehen die Menschen dagegen auf die Straße. Die Proteste richten sich nicht nur gegen die Mine, sondern auch gegen ein neues Gesetz, das die Rechte von Landbesitzerinnen einschränkt. Konkret geht es darum, dass Menschen um die Mine herum leichter enteignet werden sollen, damit Rio Tinto dort ausreichend Land erhält. Viele Bauern dort wehren sich gegen einen Verkauf ihres Landes. Es wird befürchtet, dass der Abfall der Mine in den Fluss Jadar gelang und das gesamte Drina-Tal verseuchen könnte. In Belgrad wurden Brücken und zentrale Straßen von Demonstrierenden blockiert. Die Polizei ging mit Gewalt gegen die Menschen vor. In Šabac attackierten Hooligans die Demonstranten, welche sehr wahrscheinlich mit dem Regime verbunden sind. Also die Hooligans, nicht die Demonstrierenden. Wenige Tage nach den Protesten hat die serbische Regierung das Gesetz nun zurückgezogen. Das Unternehmen Rio Tinto ist weltweit für massive Umweltschäden verantwortlich, hat erst im Mai 2020 eine 46.000 Jahre alte Kulturstätte der Morigines in Australien gesprengt, ist in mehreren Staaten in massive Korruption involviert und eine von Rio Tinto betriebene Pangua-Mine war der Auslöser für einen Bürgerkrieg in Teilen Papua-Neuguineas.
Bulgarien. Die neue bulgarische Regierung unter Premier Kirill Petkov hat angekündigt, den Widerstand ihres Landes gegen EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien aufgeben zu wollen. Petkov, dessen Partei Wir setzen den Wandel fort, im November als stärkste Kraft aus den Parlamentswahlen hervorgegangen war, kündigte einen neuen Prozess für Nordmazedoniens EU-Ambitionen an, der nicht länger als 6 Monate in Anspruch nehmen soll. Es gäbe zwar weiterhin strittige Punkte, doch man solle diesbezüglich einen offenen Diskurs ermöglichen, der zu Kompromissen führen könnte. Wenn das erledigt ist, so Petkov, können wir Mazedonien frohen Herzens in die EU aufnehmen. Damit vollzieht die neue Regierung in Sofia nach knapp einem Jahr eine Kehrtwende. Wir erinnern uns, Ende 2020 hatte die damalige bulgarische Regierung unter Bojko Borisov überraschend ein Veto gegen die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Skopje eingelegt. Dies sollte nur zurückgenommen werden, wenn Nordmazedonien unter anderem anerkenne, dass Mazedonisch keine eigenständige Sprache, sondern nur ein bulgarischer Akzent sei und die mazedonische Nation bulgarische Wurzeln habe.
So, lieber Daniel, wir reden heute über unsere alte Heimat Bosnien-Herzegowina und ich selber war seit über 2 Jahren nicht mehr da aufgrund der Pandemielage und bin immer ein bisschen erschrocken, wenn ich mit Menschen vor Ort rede oder die Zeitungen aufschlage oder mir Medien oder Videos oder Fernsehen anschaue, weil es ist einiges los und Menschen in Bosnien machen sich Sorgen, ob das noch lange so gut geht, wie es gerade läuft.
Du klingst so, als ob du über Corona redest, aber ich glaube, das meinst du nicht, oder?
Corona ist natürlich auch sehr schlecht. Das kriegen die auch nicht so gut hin. Von wegen, hier lassen sich alle boostern und in manchen europäischen Ländern gibt es nicht genug Impfungen. Anderes Thema. Rede von politischen Problemen und von Nationalismus und von gewissen Leuten, die versuchen, mit nationalistischer Rhetorik ihre Macht zu festigen. Eigentlich Standard in Bosnien. Eigentlich auch nichts Neues.
Ich würde sagen, du redest ein bisschen um den heißen Brei herum. Denn eigentlich wird es in dieser Episode mal wieder um die Frage aller Fragen auf dem Ballerballer-Balkan gehen, nämlich, warum müsst ihr Serben eigentlich immer so einen Stress machen?
Ey, Mann, ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ey, zu meiner Verteidigung, die meisten, die ich in der Republika Srpska kenne, sind eigentlich ganz okay Leute, aber ich scheine da auch nicht den Durchschnitt an Leuten zu kennen, glaube ich, so langsam, ehrlich gesagt. Ich weiß es auch nicht, Mann.
Okay, da ist das erste Stichwort schon mal gesagt. Republika Srpska. Ja, wir haben zwar schon mehr Sendungen über Bosnien gemacht, vor allem, aber haben wir uns zweimal schon irgendwie der Verfasstheit und den Problemen in Bosnien geliefert und was sollen wir sagen? Es ist seit der letzten Sendung im vergangenen Jahr nicht besser geworden. Ganz im Gegenteil. Bosnien steckt mal wieder in einer Staatskrise und diesmal scheint es ein bisschen ernster zu sein, denn dein Kumpel Milorad Dodik, du nennst ihn ja nur Milorad, wie wir schon mal in einer anderen Sendung festgestellt haben.
Mein guter Freund, mit dem ich gerne abends Schnaps trinke und dann spielt jemand so Harmonika für uns und er schiebt dem so einen Hunderter noch in die Arschtasche. Genau, so läuft das.
Ein Mann, der die Künste fördert. So ist er, der Milorad. Keiner kennt die Videos, auf die wir jetzt anspielen. Nein, Milorad Dodik, der ist ja gar nicht, hier, Republika Srpska, kurze Fassung, zwei Entitäten in Bosnien-Herzegowina. Eine ist die Republika Srpska, großmehrheitlich serbisch bewohnt und dominiert politisch.
Wolltest du großserbisch sagen?
Wäre es falsch? Naja. Ehemaliger Ministerpräsident dieser Republika Srpska ist Milorad Dodik. Das ist er nicht mehr. Er ist jetzt Teil des Staatspräsidiums schon seit längerem in Sarajevo, das er allerdings nur sehr selten besucht, denn aus Banja Luka bewegt er sich nicht gerne weg. Es sei denn, er möchte mal wieder mit Sezession drohen, Krsto. Und das tut er eigentlich ständig, oder?
Ja, tut er. Es ist ein bisschen komplizierter, oder? Also das ist zumindest die Angst, die er schüren will. Aber in offiziellen Interviews mit westlichen Medien sagt er ja immer, nein, ich doch nicht. Nein. Wir machen nur eine eigene Armee, wir ziehen uns aus allen Institutionen zurück, mit denen wir zu tun haben. Wir machen hier komplette Autonomie, aber nein, mit Sezession drohe ich natürlich nicht. Das wäre ja für mich
übertrieben. Kursto, weißt du was, Kursto? Wir sind, nein. Also Moment mal, ich muss jetzt mal unterbrechen, bevor du dem Mann jetzt Worte in den Mund legst. Lass mich doch selbst erklären, was er eigentlich vorhat.
Ovo što je nametno Insko, ne može da bude dio pravnog naslijeđa.
Das, was uns Insko aufgezwungen hat, kann kein rechtliches Vermächtnis sein. Das muss aus dem Rechtssystem verschwinden. Die politische Initiative, die Zustimmung zur gemeinsamen Armee, gemeinsamen indirekten Steuern und der gemeinsamen Justiz zurückzuziehen, sind keine Kriegsmaßnahmen. Die Republika Srpska und wir, die sie momentan führen, werden unter keinen Umständen in den Krieg ziehen. Selbst wenn jemand uns angreifen sollte, werden wir auf politischer Ebene weiterkämpfen. Die Republika Srpska hat Wege, sich zu verteidigen und ihre Position zu stärken. Und wir werden, wie gesagt, unsere Zustimmung zu den bereits genannten Befugnissen zurückziehen und rund 140 vom Hohen Repräsentanten aufgezwungene Gesetze beseitigen. Das, was sie versucht haben, uns wegzunehmen, müssen sie uns nun zurückgeben. Die Republika Srpska hat Anspruch auf eine eigene Armee, eigene indirekte Steuern und ein eigenes Justizsystem.
Ah ja, er hat also einiges vor, der gute Milorad Dodik. Das habt ihr jetzt gehört. Ich glaube, wir müssen hier ein paar Sachen erklären. Die sind nämlich noch für Leute, die sich in Bosnien nicht auskennen, nicht ganz verständlich. Also erstmal, was sagt er denn da? Er spricht für die Republika Srpska, sagt er, dass er gewisse Zuständigkeiten, die eigentlich inzwischen der Zentralregierung in Sarajevo, also der gesamtstaatlichen Regierung, zufallen, wieder an sich nehmen will. Unter anderem, und das unruhigt am meisten, die für eine gemeinsame Armee. Es gäbe dann keine gemeinsame Armee mehr, sondern es gäbe wieder eine Armee für die Föderatia, also die Föderation aus Bosniaken und Kroaten, und die Republika Srpska, was natürlich ungute Erinnerungen weckt, wenn man an Srebrenica und den Völkermord an den Bosniaken in Ostbosnien im Speziellen zurückdenkt. Wir müssen trotzdem hier einiges erklären, was er hier eigentlich sagt. Wer ist dieses Insko, von dem er da redet?
Wer oder was? Martin Insko ist Kärntner Slowene, so ein sympathisches Völkchen. Und er war jahrelang der hohe Repräsentant der internationalen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina. Und der hat die sogenannten Bond Powers genutzt, das erklären wir auch gleich, um im Juli ein Gesetz zu verabschieden, das kann er machen, welche die Leugnung des Genozids in Srebrenica unter Strafe stellt. So, das Gesetz hat er verabschiedet. Finden wir wahrscheinlich auch beide richtig, ist aber tatsächlich ein gewisses Problem, weil viele Menschen der Republika Srpska, wahrscheinlich eine deutliche Mehrheit, nicht dem Urteil des internationalen Gerichts folgt und auch einfach den Fakten nicht folgen will und weiterhin behauptet, nein, das sei ja kein Genozid gewesen. Und damit hat er Leute gegen sich aufgebracht, beziehungsweise er hat Milorad Dodik ein Thema gegeben, mit dem er jetzt arbeiten kann.
Er hat das jetzt nicht explizit erwähnt, dieses Genozidleugnungsverbot, das von von Insko dann im letzten Moment.
Ja, aber das meint er natürlich, wenn er von diesem Insko-Ding redet. Also das ist ja...
Ja, aber er meint ja auch noch andere Sachen, ne? Er redet ja von ungefähr 140 Entscheidungen, die der Republika Srpska aufgezwungen worden seien. Von außen. Dazu muss man einfach sagen, der hohe Repräsentant, ne, der ist eingesetzt sozusagen, das ist immer ein Nicht-Bosnier, ja, also weder Kroate selber noch Bosniake, der benannt wird und der tatsächlich Durchgriffsrechte hat, unter anderem einem gewissen anderen hohen Repräsentanten verdankt der Werte Milorad Dodik überhaupt seine politische Karriere. Denn als der seinerzeit zum Ministerpräsidenten der Republika Srpska gewählt wurde, wollte das damalige Staatsoberhaupt der Republika Srpska überhaupt nicht anerkennen und der wurde dann abgesetzt, und damit Milorad Dodik, damals noch der Mann des Westens, eingesetzt werden kann. Also es gibt da Durchgriffsrechte und die haben die hohen Repräsentanten, unter anderem Herr Insko, aber vor ihm auch noch ganz andere, insbesondere Ashdown, genutzt, um die Rolle des Zentralstaates in Bosnien zu stärken. Ne? Wir erinnern uns nochmal an unsere Folge über Dayton. Es gibt eine bosnische Verfassung, Annex 4 zum Friedensvertrag von Dayton. Und die sieht eigentlich sozusagen ja erstmal eine ziemliche Aufteilung der Staatsgewalt zwischen den beiden Entitäten vor. Und das wurde eingehegt. Eingehegt durch eben diese hohen Repräsentanten, die von ihrer gesetzgebenden Gewalt sozusagen Gebrauch gemacht haben, um die zentralen Institutionen zumindest teilweise zu stärken. Und das möchte Dodik jetzt aufkündigen.
Genau, und man muss auch dazu sagen, also es gibt natürlich oft die Kritik zu sagen, hey, da ist irgendein hoher Repräsentant, der bestimmt wird, der nicht gewählt ist und der diese Machtfülle hat. Und das wird dann gerne kritisiert, weil es auch ein komisches System ist. Es gibt aber auch von anderer Seite Kritik an Insko, dass er diese Machtfülle nicht ausreichend genutzt hat, um sezessionistischen Bestrebungen oder anderen Bestrebungen, die das Bestehen Bosnien-Herzegowinas gefährden, Einhalt zu gebieten. Also es ist jetzt nicht so, dass es da einen Konsens gäbe, dass der sich zu viel herausgenommen hätte. Dem ist nicht so.
Nee, auf Gottes Namen, das wollte ich auch nicht gesagt haben.
Ja, ganz im Gegenteil. Aber auf bosnisch-serbischer Seite und vor allem Dodik sieht das so, ja.
Ja, und es gibt unter anderem auf der anderen Seite deutliche Kritik. Er hätte zum Beispiel auch die Möglichkeit gehabt, Dodik abzusetzen. Ob es klug gewesen wäre, das zu tun, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber es gibt ja durchaus, hätte es die Möglichkeit gegeben zu sagen, jetzt hörst du auf mit diesem sezessionistischen Quatsch, den er jetzt seit Jahren betreibt, muss man dazu sagen. Du bist jetzt abgesetzt. Du gefährdest das Gesamtgefüge des Staates. Schluss jetzt.
Genau, mir war es nur wichtig, kurz noch einmal zu sagen, dass er da nicht wie ein Kolonialvertreter aufgetreten ist, wie das ja gerne von Dodik dargestellt wird.
Oh ja, genau. Das ist auch so ein Stichwort, das er in letzter Zeit bemüht. Jetzt aber kurz, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, wir nehmen jetzt auf am 9.12. Morgen tritt das Parlament der Republika Srpska zusammen. Was möchten die jetzt eigentlich zurückziehen? Hast du das im Kopf?
Genau, er will sich aus vielen relevanten Institutionen zurückziehen. Offensichtlich ist die Armee, darüber haben wir schon gesprochen, und zudem aus der Justiz und aus der Steuerbehörde, sprich auch aus weiten Teilen der gemeinsamen Gesetzgebung und des Haushalts. Also alles, was den Staat so ausmacht, Armee, Justiz, Geld.
Bereits im Oktober beschlossen hat das Parlament der Republika Srpska den Rückzug aus der gemeinsamen Arzneimittelbehörde, mitten in der Corona-Krise.
Ja, das war auch so ein Move. Das ist auch ein krasser Move.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es denen nicht wirklich um die Menschen vor Ort geht.
Das Gefühl haben da viele vor Ort, glaube ich, auch.
Jetzt reden alle von Staatskrise. Zum ersten Mal seit einer Ewigkeit, habe ich das Gefühl, wird wieder in deutschen Medien auch über Bosnien geschrieben. Schade, dass du nicht mehr Korrespondent bist, Kirsto.
Ja, das ist wirklich sehr schade.
Ja, jetzt setzt du Arbeit. Ein bisschen komisch kommt mir das schon vor, denn ehrlich gesagt, wenn man unsere Newsflashs durchgeht, mal ganz davon abgesehen, dass wir auch schon letztes Jahr zur Staatskrise, Verfassungskrise in Bosnien eine Sendung hatten, kann man jetzt nicht sagen, dass es das erste Mal ist, dass Dodik und die Republika Srpska diese Art von Stress veranstalten, oder?
Nee, eigentlich macht er das öfter. Und das Ding ist, also der Grund, warum jetzt so viele draufschauen, ist, dass das W-Wort oder das K-Wort im Deutschen gefallen ist, Krieg. Und am 8. November sagte der US-Beauftragte für Bosnien-Herzegowina, Herr Gabriel Escobar, es wird keinen Krieg geben, ja. Und wenn das der US-Beauftragte für Bosnien-Herzegowina so sagt, dann hat das ja einen Grund.
Oh, Scheiße.
Und der Grund ist, dass, ich meine jetzt gar nicht, dass wirklich ein Krieg droht, sondern der neue hohe Repräsentant, der CSU-Politiker und ehemalige Landwirtschaftsminister Christian Schmidt, der meines Wissens auch immer noch kein Bosnisch spricht, hat in einem Bericht geschrieben, dass die Gefahr eines neuen Konflikts sehr real sei. Und sein Vorgänger als hoher Repräsentant, Herr Christian Schwarz-Schilling, warnt auch die ganze Zeit davor, dass ein neuer Krieg droht, etc. pp. Und ich weiß nicht, ob es angemessen...
Oh, dieser Schmidt-Bericht ist noch interessant. Dieser Schmidt-Bericht ist noch sehr interessant. Ja, er durfte diesen Bericht ja nicht im UN-Sicherheitsrat vorstellen, auf Drängen Russlands. Ja, es geht darum, dass da die Militärmission in Bosnien der UN verlängert werden sollte und Russland wie man sich denken kann, nicht unbedingt Dodik abgeneigt, hat dafür gesorgt, dass Schmidt diesen Bericht, in dem er von der größten Gefahr für die Existenz Bosniens seit dem Ende des Krieges spricht, im UN-Sicherheitsrat nicht vorstellen durfte. Gut, er ist natürlich trotzdem durchgesickert und jeder weiß, was da steht. Aber das sollte eine klare Ansage sein. Sonst würde man in Bosnien jetzt sozusagen die UN-Mission wäre weg und das Feld wäre bereitet, dass man im Zweifel wieder militärisch gegen sich vorgehen könnte, gegeneinander vorgehen könnte, wenn man denn wollte. Christo, trotzdem würde uns mal interessieren, es ist jetzt nicht das erste Mal, wir haben es ja schon öfter gesagt, Bosnien ist eigentlich ein Staat in der Dauerkrise seit Beginn seiner Existenz und seit Ende des Krieges. Ich wollte trotzdem mal wissen, was diesmal eigentlich mal kurz zusammengefasst anders ist als sonst. Und deshalb habe ich mich im Vorfeld dieser Sendung mit Annessa Kustoda unterhalten. Annessa ist in Sarajevo geboren und später in die USA mit ihrer Familie ausgewandert, später noch später nach London, ist studierte Soziologin, hat einen Master in Genozidforschung und war lange Zeit die Geschäftsführerin von Remembering Srebrenica. Und ja, mit ihr habe ich mich über die Situation ausführlicher in Bosnien unterhalten und ich habe sie als allererstes mal gefragt, was denn eigentlich diesmal der große Unterschied ist zu all den anderen Sezessionsdrohungen, die wir von Dodik schon kennen.
I think Milorad Dodik has sort of figured out a very strategic approach to politics in Bosnia.
Milorad Dodik hat ein sehr strategisches Verhältnis zur Politik in Bosnien entwickelt. Dazu zählt natürlich seine eigene ethnonationalistische Politik. Das war schon immer so. Aber er hat auch verstanden, dass er nur laut genug schreien und drohen muss, um vom Westen beruhigt zu werden. Von Europa, den USA, Großbritannien und so weiter. Das ist also ein wichtiger Teil. Es gibt immer jede Menge Appeasement seitens der internationalen Gemeinschaft, wenn es um Milorad Dodik geht. Aber man muss sehen, dass diesmal Dodik, seine Partei und das Parlament der Republika Srpska, anders als in der Vergangenheit, tatsächlich Schritte unternommen haben, um sich etwa aus der gemeinsamen Armee und anderen gesamtstaatlichen Institutionen zurückzuziehen. Sie bestehen also diesmal darauf, ihre eigene Armee zu formieren, ihre eigenen Institutionen und das Land damit noch tiefer zu spalten.
Also, der gute Herr Dodik droht, um sich appeasen zu lassen und er droht, um Aufmerksamkeit zu bekommen und er droht, glaube ich, vor allem, um sich selbst an der Macht zu halten, weil das macht er seit Jahren und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Traurig aber wahr, oder?
Ja, aber diesmal droht er ja nicht nur, sondern wir nehmen jetzt auf, morgen am Freitag, dem 10.12. wird das Parlament der Republika Srpska möglicherweise nur mit knapper Mehrheit, aber den Rückzug aus diesen Institutionen beschließen. Sie werden auch noch beschließen, dass die bisherigen Entscheidungen der hohen Repräsentanten in der Republika Srpska keine Geltung mehr haben und sie werden dann einen Übergangszeitraum von 6 Monaten haben. Also diesmal reizt, wenn man das Ganze als Pokerspiel sieht, reizt Dodik bis zum Ende aus. Offensichtlich fühlt er sich stark genug, diesmal tatsächlich auch Schritte zu einer de facto Sezession, die er so nicht nennen möchte, zu vollziehen. Und das ist schon ein neues Level.
Ja, das ist sehr beunruhigend. Wie gesagt, wir nehmen am Abend des 9. Dezember auf. Wenn dieser Podcast erscheint, wird die Entscheidung sehr wahrscheinlich durch sein. Und sie gehen diesmal weiter als sonst. Und die große Frage ist, wie werden die Reaktionen darauf sein? Und wie wird sich das eigentlich konkret auswirken? Also wird das, werden die jetzt wirklich tatsächlich eine eigene Armee aufmachen wollen? Weil ich habe Zweifel, dass sie das dann wirklich machen. Aber ja, die ziehen sich aus manchen Sachen zurück.
Um nochmal kurz an den Anfang unserer Sendung hier, also beziehungsweise dieses Hauptteils zurückzugehen. Du hattest ja erwähnt, dass das Ganze, diese spezielle Staatskrise jetzt sich besonders zugespitzt hat, nachdem INSKO dieses Genozidleugnungsgesetz erlassen hat. Ne?
Mhm.
Das hast du eigentlich mitgekriegt. Es gab ja sozusagen eine Abstimmung über dieses, Bosnien hat ein Zweikammernparlament und da gibt es das Haus der Völker, so ähnlich wie der Bundesrat, aufgeteilt eben nach Ethnien. Und da, sagen wir mal so, hat nicht nur die Anhängerschaft von Milorad Dodik gegen dieses Gesetz gestimmt.
Oh Mann, warum müsst ihr Kroaten immer so Stress machen?
Wir Kroaten, das verbiete ich mir in diesem Zusammenhang.
Bosnische Kroaten, natürlich. Nein. Bosnische Kroaten, sorry.
Ah ja, sagst genau. Ja, du sagst es. Die Vertreter der HDZBH, der kroatisch-nationalistischen Partei in Bosnien-Herzegowina, haben mit Milorad Dodik und seinen serbischen Nationalisten gegen dieses Gesetz gestimmt. Also, Das ist auch eine neue Qualität, denn ehrlich gesagt, den Genozid von Srebrenica haben bei allen anderen Genoziden, die kroatischen Nationalisten gerne leugnen, den haben sie nicht geleugnet. Denn ein Genozid, den die Serben begangen haben, zu leugnen, das ist ihnen bislang noch nicht eingefallen. Aber interessant, ne?
Ja, und jetzt machen sie gemeinsame Sache mit serbischen Ultranationalisten und sagen, ja, Genozidleugnung sollte vielleicht doch nicht unter Strafe gestellt werden. Und das tun sie, um gemeinsam mit Dodik diesen Staat zu destabilisieren, den sie als gute bosnisch-kroatische Nationalisten, die teilweise auch nicht so viel für Bosnien-Herzegowina machen, auch diesen Staat zu destabilisieren. Da haben sich ja nette Leute gefunden. Und überhaupt, Daniel, ja,
sag doch mal, wer ist dieser? Du möchtest nur gegen Kroaten hetzen. Jetzt sagst du wieder die. Ich weiß, wenn du mal ankommst, sag doch mal.
Es gibt auch gute Kroaten. Jako Komšić ist ein okayer Kroate. Bosnier, Kroate, Serbe, der ist ja alles. Nein, aber Dragan Čović, wer ist das überhaupt? Hat er ein Amt? Hat der überhaupt irgendetwas? Weil ich weiß, dass er bosnisch-kroatisches Mitglied des Staatspräsidiums werden wollte, ist er aber nicht geworden. Und ich frage mich, warum der eigentlich die ganze Zeit so rumspackt, weil ich glaube, ein offizielles Staatsamt so richtig hat er auch nicht, zumindest kein relevantes. Er ist halt der Vertreter der kroatischen Nationalisten. Das ist das, was er ist. Nicht mehr, nicht weniger.
Also, wer ist Dragan Čović? Den Grund, warum er so rumspackt, hast du schon genannt. Er ist nämlich nicht ins Staatspräsidium nach Sarajevo gewählt worden. Das ist der Hauptgrund, warum er rumspackt.
Und er ist richtig sauer, weil die bosnisch-kroaten sind der Meinung, dass ihn, also die Nationalisten sind der Meinung, dass ihnen Nationalisten dieses Amt zusteht. Und wenn die Demokratie dafür sorgt, so wie dysfunktional in Bosnien-Herzegowina sie auch ist, wenn die dafür nicht dafür sorgt, dass ein guter kroatischer Ultranationalist dieses Amt bekommt, dann muss das System geändert werden. Das ist deren Meinung.
Oh, dann kommen wir schon zum Punkt. Aber vielleicht nochmal zur Aufklärung für alle, die Bosnien-Folgen nicht gehört haben. Großes Problem bei den letzten Präsidentschaftswahlen in Bosnien-Herzegowina wurde als kroatischer Vertreter ein gewisser Željko Komšić gewählt. Der Mann ist ein, ja, bürgerlicher Politiker, der sich auch für ein bürgerliches Bosnien, das nicht hauptsächlich entlang ethnischer Proporzverhältnisse irgendwie organisiert ist, eintritt. Und warum wurde er gewählt? Das muss man jetzt mal sagen. Es gibt da eine kleine Lücke im bosnischen Wahlrecht. Ne? Den Vertreter der Kroaten sollten eigentlich auch nur ethnische Kroaten wählen. Aber in den Wahlperioden dürfen sich die Leute jeweils umdeklarieren, ja? Also man kann sagen, so vor dieser einen Wahl bin ich Bosniake, in der nächsten bin ich Kroate. Was eigentlich kroatischen Nationalisten sehr entgegenkommt, denn die behaupten ja eh immer, dass Bosniaken ja nur islamisierte Kroaten sind. Aber naja, wenn es dann soweit ist, dass tatsächlich, wie bei der Wahl von Željko Komšić mutmaßlich passiert, sehr viele Bosniaken sich als Kroaten deklarieren und dann einen bürgerlichen Vertreter ins Staatspräsidium wählen, tja, dann können das Nationalisten wie Herrn Dragan Čović, Vorsitzender der HDZ-BIH, nicht wirklich akzeptieren.
Zu Komšić, der hat vor wenigen Wochen ein Interview abgebrochen, kurz nachdem es angefangen hat, weil der serbische Interviewer gesagt hat, dass er Srebrenica nicht für einen Genozid hält. Und dann hat Željko Komšić gesagt, schön, seid noch in Sarajevo, da müssen Sie einen anderen Interviewpartner finden. Also der ist da ziemlich stabil.
Der ist stabil, aber ich glaube, der serbische Journalist von Tanjuk da, der hätte nicht große Probleme gehabt, einen anderen Interviewpartner zu finden, der sagt, Srebrenica war kein Völkermord. Egal. Gehen wir zurück zu Dragan Čović, denn um den geht's hier. Du hast noch gefragt, was er ist. Er ist der Vorsitzende eines kroatischen Nationalrats in Bosnien-Herzegowina, der eigentlich auch nur irgendwie da ist und eigentlich irgendwie keine großartige Legitimation hat. Und er sieht sich allerdings einfach als der einzig legitime Vertreter der bosnischen Kroaten. Und du hast es gesagt, der ist sehr angepisst. Und seitdem er nicht ins Staatspräsidium gewählt wurde, reden die Vertreter der bosnischen Kroaten oder die selbsternannten Vertreter der bosnischen Kroaten eigentlich nur noch über ein Thema, nämlich Reform des Wahlrechts in Bosnien-Herzegowina.
Genau, weil sie wollen das Wahlrecht reformieren und am liebsten wollen sie eigentlich schon noch eine eigene Entität, eine dritte. Das wollen sie schon auch.
Ja, das wäre natürlich das Allerschönste, ne? Bosnien dreiteilen und eine eigene kroatische Teilentität haben.
Ja, aber die wollen auf jeden Fall dafür sorgen, dass schön wieder ihre Nationalisten das Sagen haben, weil also den momentanen Zustand mit einem Mitte-Links-Politiker, der die bosnischen Kroatinnen und Kroaten vertritt, das ertragen die nicht. Das ist richtig schlimm und das wollen sie um jeden Preis verhindern. Und wenn sie damit mit Milorad Dodik zusammenarbeiten müssen, der wiederum Position einer Seite vertritt, gegen die früher Krieg geführt haben, dann ist denen das egal, dann machen die es trotzdem. Also diese Nationalisten können ganz gut miteinander, wenn es sein muss.
Ja, hören wir uns mal an, was Anessa zu diesem neuen Bündnis sagt.
Unlike in past years, this is really the first time that we have seen, I think, a much closer.
Anders als in den letzten Jahren sehen wir hier erstmals ein enges und strategisches Verhältnis der Anführer der bosnischen Kroaten und der bosnischen Serben. Vorher hat sich jeder um sich selbst gekümmert. Aber sie haben fleißig an einer strategischen Partnerschaft gearbeitet. Was daran so beunruhigend ist, ist, dass die bosnischen Kroaten oder zumindest ihre politische Führung seit Jahren für eine dritte Entität eintreten. Das würde bedeuten, dass man das Land noch weiter entlang ethnischer Bruchlinien aufspalten würde. Und das würde den Staat umgehend noch deutlich instabiler und verwundbarer durch Gewalt und Konflikte aller Art machen.
Also wenn ich das richtig verstehe, die Kroaten sind schuld, weil die wollen ein Extrahäppchen.
Ja.
Ja, okay, hat sie nicht ganz so gesagt. Hat sie nicht ganz so gesagt.
Nee, aber worum es hier geht, ist doch, dass beide offensichtlich sich mit der Verfasstheit dieses Staates, wie sie im Moment ist oder sich darstellt, nicht zufrieden geben können, weil sie irgendwie Macht kostet. Ja, das ist auch immer das Stichwort, dass beide sagen ja nie irgendwie Sezession. Beide beschwören ja gerne das ursprüngliche Dayton, zu das man zurückkehren müsste. Was hieße ein ziemlich segregierter Staat eigentlich, ne?
Also man muss das nur zum Verständnis. Man hat sich Ende 1995 dieses Friedensabkommen quasi erkauft um den Preis, dass die Ethnonationalisten, die diesen Krieg verantwortet haben, das Land untereinander aufgeteilt haben, den Staat untereinander aufgeteilt haben. Und dass jeder quasi seine eigene Ecke bekommen hat, in der man tun und lassen kann, was man möchte. Diese Macht der Ethnonationalisten wird immer mal wieder ein bisschen bedroht. Wir haben es ja bei Čović schon ausreichend ausgeführt. Es gibt aber auch in der Federacija, teilweise sogar in der Republika Srpska, Leute, die das jetzt auch nicht mehr toll finden, wie das läuft. Und was die wollen, ist auf jeden Fall ihre Macht erhalten und ihre Freunde behalten.
Genau.
So, das ist immer die Grundlage bosnischer Politik, ethnonationalistischer bosnischer Politik. Genau.
Und darf ich dafür ein sehr plakatives Beispiel, das glaubt man nicht, wenn es nicht dokumentiert ist, liefern? Nämlich aus diesem Sommer. In diesem Sommer gab es schwere Waldbrände in Bosnien, insbesondere nicht in Bosnien, sondern in der Herzegowina, insbesondere rund um Tomislavgrad unter anderem. Ne? Und da wollte das bosnische Staatspräsidium zumindest teilweise gerne das Militär einsetzen, nämlich Militärhubschrauber schicken, die da bei der Brandbekämpfung helfen. Und jetzt rate mal, welches Präsidiumsmitglied dagegen gestimmt hat und verhindert hat, dass die bosnische Armee da Helikopter in die Herzegowina entsendet, um bei der Brandlöschung zu helfen.
War das Herr Dodik?
Das war Herr Dodik. So.
Aber der ist doch jetzt bester Kumpel mit Čović.
Ja, der hat's aber.
Warum macht er das?
Ja, jetzt wart's mal ab, die Geschichte geht weiter. Also Dodik hat das verhindert, man musste externe Hilfe anholen. Für Čović war das dann der Beweis. Also jetzt wird Čović nicht verwechseln, Čović und Dodik klingt auch noch so ähnlich. Nein. Čović war das dann und die kroatischen Nationalisten war es dann Beweis. Ach, oh, total dysfunktionaler Staat hier. Nicht mal beim Brand, selbst bei der Brandbekämpfung müssen wir uns Hilfe von aus Kroatien und sonst wo erholen. Ein paar Wochen später hat Herr Dragan Čović seinen Geburtstag gefeiert in Mostar. Höhepunkt dieses Geburtstags war übrigens, dass er ein neu designtes Familienwappen vorgestellt hat. Das klingt jetzt wie aus einer schlechten Serie, ist aber wahr.
Es ist eine schlechte Serie, Mann. Es ist
eine schlechte Serie. Weißt du, wer Ehrengast war bei seinem Geburtstag?
Der Koks-Nazi?
Nein.
Ein anderer rechter Kroate?
Nein.
Der kroatische Präsident?
Nein. Was ist denn los mit dir? Rate mal, wer da hinkommt.
Thompson?
Milorad Dodik, du Idiot.
Ach so, serbischer dazu, das sorry.
Serker Geburtstag. Und rate mal, womit der zu dem Geburtstag gekommen ist.
Mit einem eigenen Familienwappen?
Nein, mit einem Helikopter. Ja, also im Besten noch mehr kannst du eigentlich deine Verachtung für die Menschen und für diesen Staat allgemein überhaupt nicht ausdrücken.
Also die Helikopter, mit denen man vorher keine Brände löschen konnte.
Aber dafür, um den Geburtstag von seinem Best Buddy da zu besuchen, ja, dafür hat es dann gereicht. So, und seitdem, ja, die Allianz steht, man stimmt zusammen gegen ein Gesetz, das Genozidleugnung unter Strafe stellt. Ja, also wir haben da eine neue Allianz und wir haben es gehört und die tut erstmal alles, um diesen Staat dysfunktional zu halten oder dysfunktional darzustellen, um dann mit dieser Dysfunktionalität, die sie selbst hergestellt haben, gegen diesen Staat zu argumentieren und sagen, hier müssen wir es reformieren. Erstens, wir brauchen weniger Zentralgewalt. Zweitens, wir brauchen mehr Repräsentanz für die Kroaten. Die sind nämlich ein unterdrücktes Volk in Bosnien, muss man wissen.
Ne? Ja, Mann, also du zündest die Bude an und dann beschwerst du dich, dass du in so einer abgebrannten Bruchbude leben musst. So, das ist ungefähr das, was sie die ganze Zeit machen.
Genau so ist das. Ich sage es nicht gerne, aber sie haben ja dabei diverse Verbündete und einen Verbündeten, da haben sie seit neuestem in direkter Nachbarschaft und ich rede nicht von Alexander Vucic.
Was ist eigentlich los? Was ist los mit dem kroatischen Präsidenten in Kroatien jetzt, ja? Herr Zoran Milanovic, was ist, ey, der hat in den letzten zwei Wochen jeden Tag irgendeine Scheiße gelabert. Sobald eine Kamera auf ihn gerichtet ist und in ein Mikro reinredet, redet der gerade wirklich nur Bullshit. Es ist manchmal ist es peinlich, manchmal ist es unangenehm, manchmal ist es auch wirklich eine Schweinerei, was der raushaut.
Neulich wollte er im Interview eine Rangliste der Genozide aufstellen. Das war nur mal so, ne? Da ging es dann auch um Srebrenica und dann hat er gemeint so irgendwie, ja, okay, von mir aus, es waren Verbrechen mit genozidären Anteilen, vielleicht war es auch ein Genozid, aber dann müsste man für schwerere Verbrechen wie den Holocaust ein anderes Wort erfinden.
Ja, warum relativiert er es? Er relativiert das um seinen...
Dürfen wir uns mal diesen Satz anhören? Dann müsste man für andere Verbrechen, für schwere Verbrechen wie etwa den Holocaust ein eigenes Wort erfinden. Wie Holocaust vielleicht. Weiß auch nicht. Also
oder Shoah.
Oder Shoah, ja.
Also es gibt Wörter für sowas. Warum relativiert er das ausgerechnet jetzt?
Weil er gerade sehr, sehr, sehr viele Probleme mit Bosnien hat. Weißt du? Also.
Aber macht er das, um Čović zu helfen, um den Nationalisten zu suggerieren? Ist so? Oder ist das einfach seine Meinung? Weil der sagt zurzeit oft dumme Dinge, bei denen ich nicht verstehe, warum er sie sagt. Und zwar nicht nur um Rechten zu gefallen. Es sind auch einfach andere dumme Dinge teilweise.
Ja, also im Moment klingt er meistens, wenn er Interviews gibt, aber doch so, als ob er irgendwie in etwas zivilerer Form irgendwie den Hrvatski Tjednik, die rechtsextreme Wochenzeitung da zitieren würde. Aber weißt du was? Was er zu Bosnien sagen würde, mal ein tolles Beispiel dafür, wie er über Bosnien redet. Hören wir uns das mal gerade an. Ich habe da was rausgesucht, was er vor ungefähr einem Monat im Fernsehinterview gesagt hat.
Das ist eine Lüge. Bosnien steht nicht am Rande eines Konflikts. Denn die haben nicht mal Brot zum Essen. Die können sich höchstens mit Kastanien bewerfen. Das ist natürlich nicht gut, daraus kann Ärger entstehen. Milorad Dodik ist dann und wann unbeherrscht und problematisch, aber er ist Bosniens kleinstes Problem. Das kleinste. Vor allem aus Perspektive der bosnischen Kroaten. Ich weiß gar nicht, warum Dodik in diesem Zusammenhang erwähnt wird. Mit Dodik könnten wir uns in 10 Minuten einig werden. Nicht über die Aufteilung Bosniens, sondern über die Ordnung Bosniens.
Ja, sie haben kein Brot zu essen und da müssen sie sich mit Kastanien bewerfen und wie so primitive vielleicht noch einander mit Stücken verprügeln. Was besser wäre, als was in den 90ern passiert ist, muss man sagen. Wenn die Leute ihre Konflikte damit lösen würden, Kastanien aufeinander zu werfen, wäre okay. Wäre auch nicht freundlich, aber wäre okay. Wäre nicht so schlimm.
Ja, kann man lustig finden. Das Problem ist, so abfällig redet er andauernd über Bosnien. Hat er sogar schon als Ministerpräsident getan, ne, wo er irgendwie das sehr abwertend geredet hat. Jetzt redet er nur noch so. Und er steht darin übrigens in einer Tradition, denn denken wir dran an seine Amtsvorgängerin Kolinda Grabar-Kitarović, die man sich in den letzten Monaten ehrlich gesagt teilweise wieder zurückwünscht, wenn man ihm zuhört. Die hat ja auch regelmäßig von Bosnien so ein Bild vermittelt, als wäre das irgendwie der nächste, der größte IS-Stützpunkt in der Nachbarschaft, ne? Ne, ständig Muslime und Terror, ist ja klar. Ja,
aber sich als kroatischer Präsident über einen anderen Staat lustig zu machen, ist auch schon ein bisschen frech, ja. Also in den WSU-Statistiken steht Kroatien relativ weit hinten. Aber ja, einfach auf die Nachbarn noch weiter runtertreten. Genau. Also ein bisschen frech.
Er hat übrigens noch eine andere Angewohnheit, nämlich er redet jetzt hier sehr viel über Dragan Čović. Über Željko Komšić redet er auch manchmal und dann jedes Mal nur, um zu erklären, dass der nicht der Vertreter der Kroaten in Bosnien-Herzegowina ist.
Den ist er akzeptiert aber. Er nicht. Also ist er einfach offiziell. Ist er.
Ja, akzeptiert Milanovic nicht. Der besucht den auch nicht. Der war zum Staatsbesuch in Bosnien-Herzegowina. Dann ist er nach Tomislavgrad gefahren, hat sich da das merkwürdige Franziskanermuseum angeguckt und sonst irgendwas erzählen lassen. Aber nach Sarajevo fährt er nicht und mit Komšić trifft er sich nicht. Also das ist einfach berechnet, wie er da abtritt. Und das Einzige,
aber das ist auch, also weißt du, da wählen die Leute mal einen Sozialdemokraten zum Präsidenten und nicht die Rechte und den ultrarechten Kandidaten. Und dann macht er genau die gleiche Politik, die die Rechte oder die ultrarechte Kandidaten machen. Wahrscheinlich macht er sogar noch schlimmere Politik, als Kolinda es teilweise gemacht hätte.
Ja, und das Einzige, was ich ihm unumwunden glaube, was du hier unterschreiben kannst, ist, mit Dodik würde er sich in 10 Minuten problemlos einigen können, wie es denn in Bosnien-Herzegowina auszusehen hätte.
Aber warte mal, wenn die bosnischen Kroaten nicht das Problem sind und wenn Dodik nicht das Problem ist, wer bleibt denn da übrig als Problem?
Rate mal.
Sind das etwa die bosnischen Muslime, die Bosniaken? Sind die das Problem? Will er das sagen, ohne es direkt auszusprechen?
Ich würde mal sagen, man kann es zumindest so interpretieren, ja. So, aber das ist ja auch eine ganz interessante Allianz. Wir erinnern nochmal dran, Milanovic ist eigentlich angeblich Sozialdemokrat, aber was heißt das schon? Sarrazin war das auch. Aber wir wollten mal fragen, ich habe Anessa gefragt, was sie eigentlich von dieser neuen merkwürdigen Allianz von Ultranationalisten und einem angeblich nicht-nationalistischen Präsidenten in Kroatien hält.
So that dynamic, really what we've seen between, I guess, these three leaders, kind of indicates that there's been a lot.
Diese Dynamik, die wir zwischen diesen drei Anführern sehen, legt nahe, dass da eine Menge hinter den Kulissen verhandelt wurde. Es gibt da diese langsame, aber stetige Entwicklung eines Bündnisses zwischen diesen dreien. Und wenn man Serbiens Präsidenten Vucic dazu zählt, zwischen diesen vieren. Das ist besorgniserregend. Denn schon in den 90ern haben Kroatien und Serbien eng zusammengearbeitet. Und es gab viele Gerüchte über ein Bündnis beider Staaten, um Bosnien unter sich aufzuteilen. Und jetzt sieht es fast so aus, als wären wir wieder am selben Punkt. An dem Punkt, an dem all diese politischen Führer kooperieren, um einen Weg zu finden, das Land aufzuteilen.
Ja, Arnessa sagt hier was ganz, ganz, ganz Wichtiges, was wir auch noch nicht erwähnt haben. Das ist die Konstellation, die wir so ähnlich in den 90ern schon mal hatten. Nicht mit Krieg. Nicht mit großer jugoslawischer Volksarmee, ist schon ein bisschen anders, aber die Konstellation, in Serbien gibt es eine Regierung, in Kroatien gibt es eine Regierung, die ziehen beide an Bosnien-Herzegowina so ein bisschen und in Bosnien-Herzegowina selbst haben sie noch Verbündete, die genau das gleiche tun. Diese Konstellation ist ähnlich wie in den 90ern.
Genau, in den 90ern berühmte Anekdote, dass Franjo Tudjman, der kroatische Präsident, irgendwo beim Bankier, einem Diplomaten sehr unverblümt gesagt hat, dass es eigentlich beschlossene Sache sei, dass Bosnien-Herzegowina zwischen Serbien und Kroatien aufgeteilt wird und die künftigen Landesgrenzen dann auf so eine Papierserviette gemalt hat, wird immer wieder in Erinnerung gerufen. Ja, wir haben da also ein Bündnis, das nicht neu ist, wie du es gesagt hast. Die Regierung in Zagreb von Herrn Plenković vertritt zwar ähnliche Positionen wie Herr Milanović, nur sagen wir, um ganz genau zu sagen, Milanović ist nicht Teil dieser Regierung. Ganz im Gegenteil, er ist eigentlich in einer anderen Partei. Er bedient nur nationalistischere Rhetorik als die rechte Regierungspartei in Kroatien. Und das ist der Punkt, an dem wir jetzt gerade stehen. Wobei, ich weiß nicht, ob das überraschend kommt, was Milanović da sagt, aber es ist alles irgendwie, es kommt mir schon fast koordiniert vor. Erinnerst du dich in April, sagt dir noch das Stichwort Non-Papers etwas?
Das wurde von Slowenien wahrscheinlich in den Umlauf gebracht, genau wissen wir es nicht. Und das war ein Plan, also Janis Janša, Rechtspopulisten und so, das war ein Plan, Bosnien-Herzegowina aufzuteilen wieder.
Genau. Also diese Non-Papers, ne, keine Ahnung, wer sie veröffentlicht hat, ob sie aus der Feder von Janis Janša oder Milan Kučan oder Gott weiß wem standen. Auf jeden Fall war es
also das erste. Also es ist schon, wir wissen es nicht sicher, aber es ist schon die naheliegendste Vermutung, ja.
Ja, auf jeden Fall wurden dann Non-Papers geleakt, das sind Strategiepapiere, die unter anderem Verschiebungen der Grenzen auf dem Balkan vorsahen.
Immer eine gute Idee.
Genau, dahingehend, es ging nicht nur um Bosnien, es ging auch um Großalbanien könnte gebildet werden und sonst irgendwie. Aber für Bosnien war dann vorgesehen, die Herzegowina, den kroatisch besiedelten Teil, kriegt Kroatien, die Republika Srpska wird Teil Serbiens und es gibt so eine Art bosniakischen Rumpfstaat, für den es dann auch noch hieß, dann könnten die Bosniaken sich ja dann entscheiden, ob sie ein an die Türkei angelehnter islamischer Staat sein wollten oder nach Westeuropa. Weißt du, das ist ja immer diese Implikation, weißt du? Da sind Muslime, Gefahr.
Das ist einfach fucking rassistisch. Also es ist ja nicht so, dass islamistische Parteien in Bosnien und Herzegowina so die allermächtigsten Parteien werden. Die SDR hat manchmal Anleihen, die in die Richtung geht, aber die sind, weiß Gott, auch nicht mehr die allein bestimmende Partei dort. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich rassistischer Bullshit, Mann.
Ja, und die SDA ist, da gibt es bestimmt Leute drin, die den Titel Islamisten verdient haben, aber es ist nicht in Gänze eine islamistische Partei. Muss man auch einfach mal sagen, ja, das ist einfach
nur. Nö, so wie manche Leute bei der CSU halt auch drauf sind, wenn sie sehr christlich sind. Aber ja, also islamistisch sind die überhaupt nicht. Die haben teilweise.
Für unsere Zuhörer nochmal, die SDA, das ist die vor allen Dingen von Bosniaken gewählte Staatsgründungspartei, die auch, der auch Alija Izetbegovic, der bosnische Staatsgründer sozusagen und erst Präsident angehörte, ne?
Also ich würde sagen, heute sind die bosniakisch, nationalistisch, extrem korrupt und bedienen so eine gewisse Folklore oder finden es auch gut, wenn Erdogan mal zu Besuch ist, aber das ist echt nicht, also deren Weltbild basiert nicht auf dem Islam, vergleichbar mit anderen Parteien, die es irgendwie in, weiß nicht, Ländern wie Libanon, Jordanien, Iran oder sowas gibt. Also nichts dergleichen und nichts damit zu tun.
Ja, und trotzdem ist es ein Bild, das in der ganzen Zeit ja da beschworen wird und ich war, aber worauf ich eigentlich hinaus will, diese Non-Papers kamen im April. Dann gab es eben diese Diskussion um das Genozidleugnungsgesetz. Ja, es kam, und dann kommt, bilden sich hier neue Allianzen heraus. Dodik hat zwischendurch ja auch gesagt, wir haben Freunde. Wir haben Freunde, wenn man uns angeht, wenn man uns Sanktionen androht, dann haben wir Freunde, die für uns eingreifen.
Das sagst du auch, wenn dich jemand auf der Straße so anstresst. Hey, pass auf, was du machst, Mann. Ich habe Freunde. Ich habe Freunde, Bro. Ich habe Freunde in Russland. Ich habe Freunde in China. Ich habe Freunde im Nachbarland, Mann. So sagt er das. Ich habe Freunde.
Ja, und das klingt für mich, also ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ehrlich gesagt, es klingt schon einfach, dass man diese Diskussion wieder hat. Können wir diesen Staat nicht vielleicht aufteilen, friedlich? Ne, Dodik sagt ja auch, selbst wenn wir angegriffen werden, werden wir uns nicht verteidigen. Mhm. Das klingt für mich schon echt, also das klingt, ich weiß nicht, es klingt nicht nach Verschwörung, aber es klingt, als ob da ein ordentlicher strategischer Plan dahinter steht. Und was man dazu sagen muss, ist, er könnte funktionieren. Weil, ehrlich gesagt, momentan sieht es nicht so aus, als ob diejenigen, auf die man die Hoffnung hätte setzen können, dass sie da Druck machen, nämlich die USA und die EU, irgendetwas gegen Dodik oder Čović unternehmen wollen.
Genau, das ist so. Und weißt du, was meine These ist? Also erstens, ich glaube schon, dass sich zumindest unter den Rechtspopulisten so Leute wie Janša und Orban und anderen, die reden schon miteinander. Ich weiß jetzt nicht, ob sie einen fertig ausgearbeiteten Plan zur Teilung Bosnien-Herzegowinas haben. Das führt jetzt ein bisschen weit und geht vielleicht in verschwörungsideologische rein. Aber dass die miteinander reden und dass es auf dem Tisch ist, dieser Gedanke, dass so etwas passieren könnte, das ist natürlich so. Na klar. Und meine These, warum jetzt auch wieder von Krieg geredet wird oder dieses Wort fällt oder sagen wir Leute wie der neue Repräsentant der internationalen Gemeinschaft von neuen Konflikten warnt, ist glaube ich nicht, dass die wirklich denken, dass Biden Krieg auslöst. Ich glaube, denen ist schon klar, dass es nicht so ist, aber sie wissen auch, dass man sich in Brüssel, in Washington, in Berlin nicht besonders für Bosnien-Herzegowina interessiert, außer es tritt wirklich neuer bewaffneter Konflikt. Also malt man ihn halt an die Wand, damit EU, USA und internationale Gemeinschaft überhaupt mal irgendetwas machen. Ja, und das ist eine Logik, die habe ich als Korrespondent übrigens auch manchmal gehabt, wenn ich aus Bosnien-Herzegowina berichtet habe. Leute in deutscher Reaktion haben so, okay, Bosnien, da ist was mit Krieg, droht neuer Krieg. Und wenn ich dann wahrheitsgemäß geantwortet habe, nee, wahrscheinlich eher nicht so, dann war das Interesse an den Artikeln auch oft verflogen. Also wenn man Interesse für Bosnien-Herzegowina generieren möchte, dann musst du sagen, hey, da droht ein Krieg. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was auch bewusst teilweise gemacht wird. Aber ja, die Sezessionsbestrebungen und so sind natürlich trotzdem real. Also dass da Probleme sind, das haben wir ja zu Genüge ausgeführt. Aber dass da jetzt wieder bewaffnete Leute sich um Sarajevo hinstellen, das halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ja, bevor wir jetzt als Verharmloser wieder dargestellt werden, man sollte halt nichts für komplett unwahrscheinlich halten, gerade wenn mit solchen Ideen gezündelt wird, ne? Weil ich meine, wie schnell kannst du sagen, okay, ich wollte es nicht, aber dann dann sind halt die Leute mit Waffen auf der Straße und es sind immer noch sehr viele Waffen im Umlauf in diesem Land. Aber worauf ich eigentlich hinaus
will, also du bist pessimistisch, als ich? Du glaubst, da kann was passieren?
Nein, ich glaube es auch nicht. Ich glaube es auch nicht und sag dir auch warum. Weil ich glaube, was wir hier erleben, ist natürlich eine, du hast es auch schon gesagt, das ist eine Verhandlungsstrategie. Man geht da rein und man provoziert maximal. Dodik reizt es aus und er möchte gerne beruhigt werden. Čović hilft dabei und er möchte gerne beruhigt werden. Und die Signale, die sie bekommen, sind ja so. Ne? Also es wird ja berichtet, dass eine gewisse Frau Angelina Eichhorst, die Geschäftsführerin des Europäischen Auswärtigen Dienstes, schon darauf gedrängt hat, dass man unbedingt das Wahlrecht ändern soll, damit Čović da irgendwie wieder, also Dragan Čović da von den Kroaten dann irgendwie beruhigt ist. Was man hier macht, ist also Appeasement. Da sind zwei, die stampfen möglichst hart auf den Boden auf und sagen, ich setze das Haus in Brand, um möglichst weitgehende Forderungen durchzusetzen. Das zumindest ist mein Eindruck, den wir da haben.
Ja, und die HDZ hat ja auch Freunde in Brüssel. Also die sind ja auch, also jetzt nicht bosnische HDZ, aber die in Kroatien ist ja verbunden mit CDU, CSU, mit der ÖVP, mit den konservativen Parteien halt. Und die dulden da auch Leute, die teilweise auch rechtsradikale Sachen von sich geben, in der Fraktion, das ist ganz normal, und die halt daran arbeiten, Bosnien und Herzegowina zu zerschlagen, woraus sie auch kein großes Geheimnis machen. Das sind Leute, mit denen deutsche Konservative und europäische Konservative zusammenarbeiten, mit den Rechtspopulisten in Ungarn, Polen, Slowenien natürlich sowieso. Könnte man eigentlich ein bisschen mehr erwarten von der EU, aber stattdessen kriegen wir halt Appeasement-Politik, so. Das ist das, was wir kriegen.
Und was ist das Problem mit der Appeasement-Politik? Ich meine, das kann sich jeder selbst denken, aber warum, wir haben ja eine Expertin, fragen werden, Nessa, worin sie das Problem darin sieht, wenn man jetzt Zugeständnisse an Čović und Dodik macht.
And I think what they're going to do is, if they get appeased on this,
ich denke, wenn man ihnen diesmal mit Appeasement entgegenkommt und etwa das Wahlrecht ändert, eine dritte Entität schafft oder das Genozidleugnungsgesetz zurücknimmt, was auch immer, ich glaube nicht, dass sie dann aufhören werden. Sie werden dieselben Taktiken und Strategien weiter anwenden, um noch mehr zu bekommen. Ethnonationalisten zu geben, was sie wollen, ist immer gefährlich.
Wann immer man sie appeased, wann immer man ihnen entgegenkommt, es wird immer nur der Auftakt zum nächsten Konflikt sein.
Ja, du gibst ihnen einen kleinen Finger und dann nehmen sie die Hand und dann nehmen sie den Arm und dann nehmen sie alles.
Ich hab gerade nicht so Lust, das zynisch zu sagen, weil es ist ja so. Auf die Dauer rentiert sich dieses für die das Spiel, diesen Staat dysfunktional zu halten, dann diese Dysfunktionalität anzuklagen und zu sagen, jetzt müssen wir was ändern, und zwar immer in eine Richtung, ne? In ihre. Warum sollten sie das ändern? Zumal sie Unterstützung von außerhalb haben. Zumal sie ja in Serbien Alexander Vucic und einen Innenminister Vulin haben, die gerne zum Beispiel eine serbische Welt errichten wollten, was auch immer das heißt. Für die es von großem Vorteil ist, wenn sie zum Beispiel in Bosnien, deshalb glaube ich zum Beispiel nicht, dass die Serbien tatsächlich darauf hinarbeitet, dass sich die Republika Srpska Serbien anschließt, denn die sind als Asset viel wertvoller. Solange in Bosnien permanent Konflikte sind, wo Vucic und Vulin vermitteln müssen, sind die die To-Go-Men. Da geht die internationale Gemeinschaft hin und sagt, hier könnt ihr vermitteln. Und die sagen, ja klar, können wir vermitteln. Ja, klar, wir sind hier die Friedensvermittler und Brandstifter in einer Person, aber das Letztere sagen wir nicht. Und deshalb, ja, was immer man da macht, ist auf die Dauer einen Krisenherd einfach, ja, in der Krise zu halten. Anders kann man es nicht sagen.
Ja, genau, das habe ich ja vorhin schon gesagt, mit dem, man zündet das Haus an und dann beschwert man sich, dass man in so einer Bruchbude leben muss. Das ist so die Politik, die man macht, aber es funktioniert leider in dieser außenpolitischen Logik, weil, wie schon gesagt, Bosnien-Herzegowina ist für viele kein besonders interessanter Staat. Und wenn da keine Konflikte drohen, dann kümmert man sich nicht darum. Und wenn Konflikte drohen, dann arbeitet man halt mit den Leuten zusammen, die das wieder einhegen können. Und das sind die, die sie erzeugt haben. Das ist einfach so ein Grundproblem davon, wie hier Außenpolitik gestaltet wird. Und ich meine, Bosnien-Herzegowina ist jetzt echt, das Land hat noch 3,3 Millionen Menschen, die dort leben. Es ist nicht besonders groß, es ist wirtschaftlich nicht besonders relevant. Aber ja, genau, es wird halt von nationalistischen Kräften gehalten, um ihre Interessen zu vertreten. Und um es nochmal ganz klar zu sagen, das sind meistens nicht die Interessen der Menschen, die vor Ort leben, das sind meistens ihre eigenen Interessen. Also die meisten von denen sind einfach furchtbar korrupt und versuchen, ihre Machtklicken irgendwie möglichst viel zuzuschustern.
Gut, eine Clique haben wir jetzt ein bisschen schon behandelt. Die SDA, die bosniakische Nationalpartei, wie immer du sie nennen möchtest. Irgendwie haben wir jetzt, ich meine, hier kommt Dodik vor, Jovic, wir haben relativ wenig über die gesprochen.
Ja, weil sie kaum eine Rolle spielen. Also sie spielen kaum eine Rolle, wenn es darum geht, den Konflikt einzuhegen, weil sie, ja gut, man kann ihnen an der einen oder anderen Stelle vielleicht was vorwerfen, aber sie sind nicht diejenigen, die zentral daran arbeiten, Bosnien und Herzegowina dysfunktional zu halten, beziehungsweise den Staat zu sprengen. Und sie sind insgesamt ein bisschen leise. Also die sagen nicht so viel zu dem Thema, ne? Also man hört wenig, man könnte jetzt meinen, dass ein SDA-Politiker sich hinstellen würde und populistisch reagiert auf die populistischen Angriffe auf Bosnien und Herzegowina und sagt, nein, so geht das nicht und ihr seid so und so und so. Passiert kaum, ne?
Wahrscheinlich passiert es, aber du hast recht, mein Eindruck auch ist auch, dass es unglaublich leise dafür ist, für das, was da eigentlich gerade verhandelt wird. Und das wollte ich von Anessa wissen. Erstens, ob mein Eindruck eigentlich täuscht und zweitens, warum das eigentlich so ist.
I will say that from my last visit to Bosnia, from speaking to certain people in the party.
Sagen wir mal so, bei meinem letzten Aufenthalt in Bosnien und durch Gespräche mit Leuten aus der SDA habe ich den Eindruck gewonnen, dass da eine große Sorge vorherrscht und gleichzeitig das Gefühl, beinahe schon geschlagen zu sein. Bei anderen Gelegenheiten, wenn ich mit den Leuten über Dodik oder Jovic gesprochen habe, hieß es immer, ach ja, sie werden reden, die machen halt ihr Ding, wen kümmert's? Wir haben die unter Kontrolle. Diesmal hieß es eher, keine Ahnung, was wir noch tun sollen. Ich denke, die SDA-Leute haben sich sehr auf ihre Verbündeten in den USA, in Großbritannien und vor allem in der Türkei verlassen. Die sollten eingreifen und das Problem beheben.
The UK and Turkey especially to kind of
Und jetzt, da das nicht passiert ist und angesichts des Appeasements, mit dem man Dodik begegnet, würde ich sagen, naja, nicht, dass es ihnen egal ist, sondern dass sie zu viel Angst haben.
It's almost as if they, I wouldn't say, not that they don't care, but I would say that they're too scared.
Das klingt schon ein bisschen beunruhigend, wie sie das sagt, oder?
SDA, wir geben auf.
Also nicht, dass ich die besonders sympathisch finden würde, aber ja.
Ehrlich gesagt, aus der Position hätte ich auch drauf gehofft, dass unsere großen Verbündeten da mal ein Machtwort reden. Ja, ist ja nicht so, als ob Erdogan zum Beispiel keinen Einfluss auch auf Vucic hätte oder dass die USA vor allem keinen Einfluss in der Region hätten. Und von da kommt relativ wenig.
Nein, das ist natürlich wichtig, wenn Erdogan sich hinstellen kann und sagen kann, unsere muslimischen Brüder in Europa, unsere bosniakischen Schwestern und Brüder. Aber wenn es um harte Politik geht, dann ist Bosnien-Herzegowina einfach nicht so besonders relevant. Das ist halt, glaube ich, einfach die traurige Wahrheit. Und im Zweifel hat man mit denen weniger Business und Außenpolitik zu machen als mit Kroatien, das eben ein EU-Mitglied ist, oder Serbien, wo die Türkei gerade relativ viel investiert, mehr als in Bosnien-Herzegowina jedenfalls. Also, so traurig es ist, ich glaube, Außenpolitik funktioniert gerade, also die Interessen sind gerade nicht so, dass sich sehr mächtige Akteure für ja, diejenigen in Bosnien-Herzegowina einsetzen, die keine Sezession vorantreiben.
Genau, und fassen wir mal zusammen. Es gibt neben den inneren Akteuren, nennen wir sie nochmal, Dodik und Čović, hat äußere Akteure, Kroatien, EU-Mitglied, Serbien, EU-Beitrittskandidat, Russland, China, sonst irgendetwas, diese sezessionistischen Kräfte unterstützen. Ja? Von Orbán und allen möglichen anderen Rechtspopulisten innerhalb der Europäischen Union ganz zu schweigen. Deshalb können wir uns sicher sein, dass wir auch im nächsten Jahr nochmal eine Sendung über Bosnien-Herzegowina werden machen müssen.
Oh Mann, hoffentlich ist dann wieder alles gut. Und wir machen eine Folge aus Tomislavgrad, wo du mich taufst. Oder wir fahren mal nach Tuzla oder essen irgendwie in Sarajevo. Das wäre doch mal nett. Und dann können wir erzählen, dass alles eigentlich ganz nett und gut ist.
Doček hat schon mal
ja
nett.
Ja, hältst du nicht für realistisch, oder?
Naja, schauen wir mal. Ich glaube, jetzt haben wir einigermaßen klar gemacht, was da in Bosnien-Herzegowina jetzt eigentlich seit Monaten abgeht. Wir haben uns lang gedrückt. Gut, dass wir es jetzt gemacht haben, oder?
Ja, aber hast du nicht auch irgendwie das Gefühl, wir haben ja schon ein paar Folgen zu Bosnien-Herzegowina gemacht, hast du nicht das Gefühl, dass es so ein bisschen sich anfühlt wie eine Wiederholung? Oder so ein Remake von einem Film, der ähnlich ist, nur so ein bisschen anders, weil der ein paar Jahre später gemacht wird?
Ja, kann man sagen. Aber ich muss zugeben, diesmal sind die Special Effects besser.
Ja, ja. Jetzt haben wir für heute aber genug über Bosnien-Herzegowina gesprochen. Insgesamt werden wir noch einige Mal darüber reden müssen. Aber für heute würde ich mal sagen, Laco Noc, Daniel.
Das würde ich auch mal sagen, Christo. Und außerdem ist das vermutlich, wenn nicht noch irgendwas passiert, die letzte Sendung in diesem Jahr. Und deshalb sage ich nicht nur Laco Noc, sondern Sretna Novogodina.
Sretna Novogodina, aber du weißt, erst am 14. Januar.
Ach, leck mich. Liebe Mitstreiterin, ansonsten gibt es am Ende der Folge ja mal ein paar salbungsvolle Worte und Dankeschöns. Diesmal müssen wir ein Update geben, denn wir hatten schon gesagt, wir haben am 9.12. die Sendung aufgenommen. Am 10.12. folgte dann die Abstimmung im Parlament der Republika Srpska und sie ist so ausgegangen, wie wir es erwartet haben und alle anderen auch. 49 von 83 Abgeordneten stimmten dafür, dass die Republika Srpska gewisse gesamtstaatliche Verantwortungsbereiche wieder an sich zieht, eben unter anderem Armee, Justiz, Steuern. Bosnien steckt damit also endgültig in der Sezessionskrise. Es gibt eine Übergangszeit von 6 Monaten und jetzt kommt es darauf an, wie insbesondere die westlichen Staaten darauf reagieren. Ansonsten hatten wir es kurz. Vielen Dank, dass ihr dieses Jahr wieder dabei wart. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und ciao!